Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcast und zum D3Con Podcast hier live aus Hamburg auf der D3Con. Ich sitze hier mit Daniel Neuhaus, den meisten schon bekannt. Du bist ja fast ein nicht Dinosaurier ist so hässlich, ein Urgestein, ein Experte und seit neuestem der Dachgeschäftsführer von einem Unternehmen, was sich so auf die Fahne geschrieben hat, das freie, in Klammern werbefinanzierte Internet nach vorne zu bringen, von The Trade Desk. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Herzlich willkommen, Daniel.
Vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein, Erik.
Wir haben uns so als Überschrift vorgenommen, Advertising im offenen Internet, State of Play, Herausforderungen und Chancen. Wir werden gleich einsteigen, was bedeutet denn überhaupt das offene Internet? Ich ahne schon, auf welche Herausforderungen, gerade aus der Advertiser-Perspektive, wie aufgrund der Marktkonstellation und der vielen Rahmenbedingungen, irgendwie, womit wir es da zu tun haben. Die klassische Struktur in diesem Podcast ist immer so, es geht erstmal um den Menschen. Vielleicht stellst du dich kurz selbst vor, bitte stell dich kurz selbst vor. Und dann führ uns kurz ein, was eigentlich The Trade Desk so macht. Und dann steigen wir in die einzelnen Themen.
Das mache ich gerne, Erik. Ja, Daniel Neuhaus, du hast es schon gesagt. Ich bin seit, 1994 habe ich bei Axel Springer angefangen. Also dürften das jetzt 30 Jahre in diesem Jahr sein. Ist das richtig? Ich glaube ja.
Ja, ungefähr.
Also schon fast beängstigend lange in der Medienbranche. Seit knapp 20 Jahren, würde ich mal sagen, mache ich eigentlich ausschließlich Data und Programmatic. Habe Explosion Interactive gegründet. Das kennt heute keiner mehr. Ist 2013 von Interactive Media gekauft worden. War im Prinzip der größte und wichtigste Wettbewerber von Criteo in Deutschland. Also eine Retargeting-Technologie-Unternehmen. Danach habe ich eMetric gegründet. eMetric kennen heute die meisten tatsächlich noch. Der größte deutsche Datenpool, wurde es vorhin schon gesagt. Das ist es heute nicht mehr ausschließlich, sondern es ist, hat sich auch nochmal weiterentwickelt. Aber ja, das war damals der Anknüpfungspunkt und ist ehrlicherweise auch die Brücke ein bisschen dazu, warum ich heute hier bin, beziehungsweise warum ich heute bei The Trade Desk bin.
Ja, mir fällt gerade nochmal an, bei Explosion haben wir schon zusammengearbeitet.
Ja.
Ich glaube, ich als Advertiser.
Richtig.
Explosion war ja nicht nur ein Retargeting-Anbieter, sondern hatte ja auch viele Elemente von Retail-Media heute, würde man sagen. Ne?
Genau.
Eine große.
Ganz genau genommen war die Idee von Explosion Interactive, als ich es gegründet habe, eine andere. Die Idee war, wir hatten zwei wesentliche Gesellschafter, die den Aufbau finanziert hatten, Otto und Wonderloop. Und Wonderloop kennt heute fast keiner mehr, war damals Europas größtes Targeting-System für Publisher. Und Wonderloop hatte ein Problem. Die hatten keine validen Daten. Nur Behavioral Targeting Segmente, die so auf dem Verhalten bei Publishern abgebildet wurden, die aber am Ende des Tages wenig zu bieten hatten, beziehungsweise wenig Genauigkeit hatten. Und mein zweiter großer Gesellschafter war die Otto-Gruppe. Und ich habe damals ein Konzept entwickelt. Ich hatte ein bisschen mir die USA angeguckt und war über zwei Unternehmen gestolpert, Xlate und BlueKey, die beide Datenvermarktung gemacht haben als Plattform und habe dann gesagt, ich bringe euch beide zusammen. Eigentlich habt ihr beide ein kompatibles Problem, weil Wonderloop braucht qualitativ hochwertige Daten. Und für Otto ist es ein quasi No-Brainer, die Daten zu vermarkten, weil sie keine Grundkosten haben. Also ist das im Grunde ein purer Deckungsbeitrag. Das war 2007. Das war aber auch das Problem, dass es 2007 war. Ich habe damals so ein 50-Seiten-Pamphlet geschrieben als Konzept und habe das vor allem bei Otto vorgestellt und die haben gesagt, ja, wir finden das super, aber wir hatten da schon eine etwas schwierige Phase bei Explosion hinter uns. Wir haben dann gesagt, du hast jetzt 6 Monate Zeit und 200.000 Euro und dann machst du Umsatz oder wir bezahlen nicht mehr. Und dann wusste ich, das wird nichts, weil Otto ist dezentral, du kriegst diese Daten nicht sofort und musst über die Dörfer gehen zu Bauer, zu Sportcheck, wer damals alles dazu gehörte und sie davon versuchen zu überzeugen. Und das Problem war, dass Daten monetarisiert werden könnten, da hatte damals noch kein Mensch drüber nachgedacht. Das kannte man von E-Mail-Adressen, aber nicht aus dem Digitalen. Und es gab Programmatik noch nicht. Du konntest in Echtzeit noch nichts einkaufen. So, ich will da jetzt gar nicht zu sehr in der Vergangenheit schwelgen, aber das hat dann zu eMetric geführt, weil eMetric eine ähnliche Idee war. Und eMetric ist mit der Mission angetreten, dass wir gesagt haben, es gibt eigentlich niemanden auf der Publisher-Seite in Deutschland, aber eigentlich in ganz Europa, der so viel valide Daten besitzt, dass er in der Lage ist, zu den Walled Gardens wettbewerbsfähig zu sein. Und die Idee von eMetric im Kern war ein kollaborativer Datenpool. Wir bringen eure Daten zusammen, wir segmentieren sie so und qualitativ hochwertig und geben sie an euch alle zurück. Ihr kriegt mehr Qualität, mehr Reichweite und damit schaffen wir ein Gegengewicht. Das war die Kernidee. Und wenn man, du hast es vorhin eingangs richtig gesagt, The Trade Desk hat sich auf die Fahnen geschrieben, das offene Internet zu retten. Ich sag's mal so provokativ. Das war der Grund für mich, warum das die logischste Fortsetzung meiner Karriere war. Ich habe in den letzten 12 Monaten viele Gespräche geführt über Jobs, die ich potenziell hätte machen können. Und leider bin ich irgendwann an den Punkt gekommen, dass ich mich gefragt habe, gibt's noch was, was mich reizt? Und dann habe ich gelesen, dass Lukas Fassbender Europachef von The Trade Desk wird. Und habe ich gedacht, das wäre reizvoll.
Ja.
Und ich, Idiot, habe aber nichts gemacht. Ich habe nicht irgendwie mal hingeschrieben, angerufen oder sonst was. Aber ich hatte Wahnsinnsglück. Nach 4 Wochen kriegte ich eine E-Mail. Und mit der Frage, ob ich vielleicht Interesse an der Position hätte. Und so kam das dann. Und für mich ist das bei der Gründung von eMetric schon eine absolute Mission gewesen. Ich bin bei Bild angefangen sozusagen in meiner Karriere. Ich bin auch im Print. Meine ersten Erfahrungen oder meine erste Zeit meiner Karriere habe ich im Print verbracht. Für mich war Journalismus, Print einfach ein Anliegen und etwas, wofür ich heute noch lebe. Und das habe ich versucht, mit eMetric schon als Vision umzusetzen, diesen Datenpool. Und das, was The Trade Desk macht, ist eine viel breitere und weitergehendere Version dessen, was wir bei eMetric angefangen haben. Und darum, ich weiß, ich bin nicht Gen Z und brauche einen Purpose, wie man den vielleicht heute sonst braucht, um einen Job machen zu wollen. Aber ich kann eindeutig sagen, es hilft enorm, wenn man einfach eine gemeinsame Vision teilt.
Das ist ein super Stichwort. Lass uns mal ruhig in die Problematisierung einsteigen. Du hast ja gerade schon gesagt, das freie Internet zu retten. Ich bin sicher, dass jetzt viele unterschiedliche Vorstellungen vom freien Internet haben.
Ja.
Wir meinen, und da stelle ich mal, das freie, in Klammern, werbefinanzierte Internet. Und warum ist denn diese Freiheit gefährdet, lieber Daniel?
Ja, also das freie Internet, ich würde mal sagen, es gibt keine fachlich bestätigte Definition dafür, aber das freie Internet bedeutet am Ende des Tages für uns alles, was außerhalb der Walled Gardens liegt. Mhm. Und ich sag mal, aus unserer Brille als derjenige, der den Advertiser vertritt und dem den Zugang zu Werbeflächen ermöglicht, ist wichtig, dass es einen offenen Zugang dazu gibt und dass der nicht in einem Universum, wie sagen wir mal Amazon, abgeschlossen ist und ich deren Technologie nutzen muss. Ich denen zwar sagen kann, was ich möchte, aber ansonsten bin ich nicht in der Lage, selbst zu messen, selbst zu steuern, sondern ich habe eine hohe Abhängigkeit und bin eigentlich gezwungen, das zu nehmen, was man mir da anbietet. Mhm. Und darum ist der Walled Garden eben dadurch für uns im gewissen Maßen gekennzeichnet, dass ich von außen, ganz einfach gesagt, nicht auf Inventar bieten kann. Ich kann nicht meine eigenen Daten verwenden, um dazu bieten. Das ist einer der wesentlichen Punkte. YouTube ist das Beispiel dann letztlich bei Google. Und das macht für uns das offene Internet aus. Es muss frei zugänglich sein, auch im werblichen Sinne. Und das bezieht sich aber nicht nur auf Desktop-Internet, also sondern wir verstehen darunter Omnichannel alles, was es da gibt. Also sprich, wir fangen natürlich bei Display an, da hat das Internet sozusagen angefangen. Wir haben das ganze App-Thema, also Mobile ist ein großes Thema in dem Kontext. Wir haben CTV, wir haben immer mehr Audio, auch ein wichtiger Kanal aus unserer Sicht. Und ganz stark im Wachstum ist CTV. Für uns eins der Erfolgsthemen der letzten Jahre ist CTV mit einer enorm schnell wachsenden Reichweite. Und vielleicht, um auch nochmal auf kurz auf diesen Walled Garden Aspekt einzugehen. Man könnte vielleicht unterstellen, dass jemand wie Disney in Walled Garden ist, weil der ist doch so ähnlich wie in Amazon Prime. Und genau das ist der Unterschied. Das ist es eben nicht. Disney ist nach außen offen. Wir können bieten auf dieses Inventar. Wir können messen, wie gut es funktioniert. Wir können die Frequencies steuern. Also all das ist möglich. Damit zählt es zum offenen Internet. Und hat auch nichts mit der in Deutschland gerne mal genommenen Polarisierung zwischen Europa und den USA zu tun, sondern man muss sich schon sehr genau angucken, was da in diese Kategorien hineinfällt.
Vielleicht muss man noch mal deutlich sagen, warum diese Open versus Walled Garden, warum das nicht unproblematisch für die Advertiser-Seite ist. Weil die, man könnte ja jetzt sagen, wieso, es gibt doch tolle technologische Lösungen, es gibt das schönste Cross-Tracking-Device von zwei großen, sagen wir, von anderthalb großen Plattformen. Die andere ist ja im Werbemarkt noch sehr zurückhaltend. Ja. Also Apple meine ich damit. Das Problem, dass ich zum Beispiel auch mit meinen eigenen Advertiser-Daten praktisch mich nicht aus den Werbemöglichkeiten dieses Marktes bedienen kann, ist ja eigentlich ein neues. Also als wir in der programmatischen Welt gestartet sind, war ja genau das die Schönheit, dass wir nicht nur, dass wir den Rückkanal kriegen, also dass wir unsere Werbeerfolgsmessungen direkt machen konnten, sondern wir konnten ja auch die Targeting-Möglichkeiten sehr, sehr granular machen. Ja. Und das geht uns ja mehr und mehr verloren, oder verstehe ich da was?
Ja, also ja, das stimmt vielleicht auch in einem gewissen Maße, aber ich weiß gar nicht ganz genau, ob das eigentliche Problem ist, dass die Advertiser damit langfristig haben. Weil man muss ja neidlos anerkennen, dass Advertising bei Amazon, bei Google, bei Facebook brillant funktioniert. Ob das unter Performance, unter Branding-Aspekten, muss man sagen, ist nicht alles für alles geeignet, aber wahrscheinlich könnte man, wenn man rein die Effizienz der Werbung betrachtet, auch sagen, ist doch egal, die Walled Gardens machen das super, also lass es sie machen. Und es gibt auch Advertiser, die so denken. Die Frage ist, glaube ich, zweigeteilt, was hat das langfristig für eine Bedeutung? Wenn ich das so tue und das offene Internet nicht in der Lage ist zu überleben, und das ist tatsächlich das, also die Finanzierbarkeit von Journalismus ist das, was hier at stake ist. Und das bedeutet eben letztlich aber auch, dass wir dann außerhalb der Walled Gardens irgendwann keinen Content mehr haben, auf dem ich Werbung betreiben kann. Und ob das sinnvoll ist, wage ich mal sehr zu bezweifeln, weil aus verschiedenen Gründen. Zum einen haben wir bei den existierenden Walled Gardens sehr beschränkte Arten von Content, in denen will ich als Advertiser vielleicht gar nicht sein. Das trifft ganz bestimmt für eine ganze Reihe von Advertisern zu. Mhm. Eine Montblanc will hundertprozentig nicht auf YouTube erscheinen. Da können wir uns ganz, ganz sicher sein. Und insofern glaube ich, geht die Vielfalt verloren der Werbemöglichkeiten. Die Anwendung der Daten, ja, das ist auch sicherlich ein Thema, das ich gerne möchte, aber ich bin nicht sicher, ob das das größte Problem ist. Aber die Vielfalt, die verloren geht. Und ich glaube, wir sind uns da vielleicht in Deutschland noch gar nicht so bewusst. Wir haben ja viele Entwicklungen, die in den USA beginnen, technologische Fortschrittsentwicklungen. Aber genauso gibt es auch Entwicklungen im negativen Sinne, die in den USA beginnen. Also Jeff Green wurde vor anderthalb Wochen bei einer Konferenz in New York interviewt, und der Interviewende, der Chief Strategy Officer von Adfontis, hat ihn gefragt, oder hat nicht ihn gefragt, sondern hat gesagt, so, das offene Internet ist in Gefahr, und hat dann so ein paar Statistiken bemüht und hat gesagt, und ich gebe das jetzt, glaube ich, nicht ganz hundertprozentig in den Zahlen wieder, aber es stimmt tendenziell auf jeden Fall. Er hat gesagt, es hat eine Studie gegeben in den USA, und man hat sich über einen Zeitraum von 10 Jahren, der mitten in der Corona-Zeit geendet ist, angeschaut, wie journalismusgetriebene Medien an Advertising-Umsatz verloren haben. Und der Rückgang ist 80% Advertising-Umsatz. Da ist natürlich ganz viel Print drin, ne? Also in den USA ist Print nahezu tot. Also,
aber vor 10 Jahren auch schon nicht mehr auf dem hohen Niveau, ne? Also die waren schon
weit vorne. Nee, genau. Ja, wahrscheinlich auch schon nicht mehr auf dem hohen Niveau. Und was zusätzlich passiert ist in diesem Zeitraum, ist, 50% der Menschen, die in Newsrooms arbeiten, sind verschwunden. Das heißt, wir werden Journalismus in der Form nicht mehr haben. Und wenn man in die USA schaut, Teil der Konstitution in den USA, es gibt ein einziges Berufsbild sozusagen, das in der Konstitution der USA herausgehoben wird. Und das ist der Journalist oder der Journalismus als solches. Und das ist ein unheimlich wichtiges Gegengewicht für die Politik. Wir sehen so viel in der Welt gerade, wo wir glauben, das kann doch eigentlich gar nicht sein, dass das in einer aufgeklärten Welt wie unserer heute noch passiert. Aber mit der Gefährdung von Journalismus wird das immer schlimmer werden. Jetzt ist das natürlich nicht unbedingt das Problem des Advertisers, dass wir politischen Problemen dadurch bekommen. Aber wie gesagt, die Vielfalt geht komplett verloren.
Und wenn wir Journalismus auf der einen Seite, aber wir reden ja im Grunde von großen Teilen der Publisher-Welt. Also ihr als The Trade Desk macht ja auch nicht nur praktisch Display und digitales Bewegtbild, sondern, du hast ja vorhin schon gesagt, Connected TV, Retail Media, also man kann ja sagen, wie immer nahezu alle Media und Audio hast du auch gesagt, nahezu alle Mediagattungen werden digital und damit programmatisch. Ja. Viele Advertiser berichten aber gerade über die Walled Gardens, dass sie zunehmende Unzufriedenheit über die Transparenz der Aussteuerung, als auch der Konditionen, als auch der Werbewirkung wir haben. So, was haltet ihr denen entgegen? Also habt ihr da bessere Lösungen?
Nein, der Advertiser hat bei uns ja vollkommene Transparenz. Also er steuert das, was er tut, vollständig auf unserem System. Und im Grunde genommen, wenn man sich The Trade Desk anschaut, das ist eine DSP, also eine Demand-Side-Plattform. Ganz vereinfacht gesagt, ein System, um Werbung einzukaufen für Werbetreibende. Und das ist relativ, was wir auf der Plattform haben, ist, wir vereinen die Möglichkeit des Advertisers, seine Kampagne zu planen, also seine Werbung zu planen, mit Daten, die er dafür nutzen kann. Das ist eigentlich wie eine große offene Plattform. Wir haben über 200 Datenpartner auf der Plattform, wo ich alle möglichen Daten nutzen kann, die zu meinem Geschäftsmodell passen. Ich habe ganz viele Measurement-Partner. Das sind externe Measurement-Partner. Das ist uns auch ganz wichtig. Wir bieten im Grunde genommen eigentlich kein eigenes Messsystem für den Erfolg der Werbung an, sondern das kann der Advertiser das nutzen, was für ihn das Richtige ist. Und damit entsteht eine Neutralität in der Bewertung, mit der wir sicherlich nicht immer happy sind. Da kommt auch mal was bei raus, was wir gern anders gehabt hätten, muss man ganz klar sagen. Wir
als Plattform?
Wir als Plattform, ja. Natürlich.
Aber das ist genau das Dilemma, was die Advertiser ankreiden, wenn sie diese Transparenz halt nicht haben. Ne?
Genau, aber das haben sie bei uns natürlich. Mhm. Und deshalb sehen wir natürlich, wenn die Kampagne nicht so läuft oder nicht die Ergebnisse in der Messung nachher erzielen, dann fällt das im gewissen Maße auf uns zurück. Oder wir werden zumindest auch mit der Tatsache konfrontiert, dass wir eine Teilschuld haben. Und das ist schon wichtig, aber dem stellen wir uns.
Ja.
Wenn du heute, ich bin jetzt ja erst seit 6 Wochen da. Mhm. Und ich habe in den 6 Wochen mit einigen Leuten auf unserer Kundenseite gesprochen, bei den Agenturen, habe sie gefragt, sagt mir doch mal ehrlich, wofür stehen wir bei euch? Was ist das, was uns außergewöhnlich macht oder warum ihr mit uns arbeitet? Und dann hört man unisono. Ich glaube, da könnten wir jetzt eine Umfrage hier im Publikum machen. Das würde das Gleiche dabei rauskommen, zumindest unter denen, die mit uns arbeiten. Das ist eure Servicequalität. Mhm. Und das ist ein wichtiger Faktor für uns. Wir lassen den Advertiser nicht allein, der plant zwar, aber wir haben Teams hier sitzen, die gucken sich fast jede Kampagne an, die den Advertiser geplant hat und schauen, ob die gut angelegt, also klingt so platt, ne? Also ob es noch irgendwas gibt, was man optimieren könnte, gehen auf die Agentur oder den Advertiser zu und beraten ihn dabei, das zu optimieren. Das heißt, wir haben diesen Fall, dass das nicht zur Zufriedenheit ist oder dass wir vermeintlich der Schuldige sind, einfach deshalb letztlich nicht, weil wir sehen das als eine Partnerschaft. Mhm. Und wir sind so partnerschaftlich in diesem Kontext. Und das ist letztlich, glaube ich, ein unheimlicher Wert. Darum, glaube ich, wenn du auch eine Umfrage zur Transparenz machen würdest unter Advertisern, die mit uns arbeiten, da wird keiner sagen, das ist ein Problem. Ganz im Gegenteil, das ist unser USP und da müssen wir den Walled Gardens vielleicht auch ein Stück weit dankbar sein, weil sie uns dadurch natürlich einen Raum schaffen.
Ja, aber man muss auch sagen, es gibt ja nicht 37 The Trade Desk. Also wenn man denkt, wie viel Aggregationsfunktion ist eigentlich jenseits der Plattform noch wirklich ausgefüllt, wenn man sich anguckt, ihr seid ja so als damals für mich als DSP gestartet. Ne?
Ja, ist es so.
Und da gab es eine unglaublich große Konsolidierung in den letzten 10 Jahren, aber auch viele sind einfach vollkommen vom Markt verschwunden. Und in meiner Wahrnehmung seid ihr eine der wenigen, wenn nicht sogar die einzigen, die insbesondere mit diesem media-agnostischen Ansatz wirklich übrig geblieben sind. At-Scale, also für
die
westliche Welt bedienenden Anbieter. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass da so ein bisschen du wirst es aus deiner Markterfahrung anders oder besser sehen können, dass so der ganz große Aufschrei auf der Advertiser-Seite, also Stichwort auch so Transparenz und ich weiß nicht, ob ich hatte vor fast ein Jahr ist das jetzt her, dass ich irgendwie Bill Klöckner und Thomas Höfner zu dem DOJ, den Antitrust-Vorwürfen, die gegenüber Google gerade im Display- und Bewegtbildbereich erhoben wurden. Ja. Es ist jetzt nicht so, dass da so ein erkennbarer Aufschrei in der Advertiser- und auch in der Agenturwelt stattgefunden hat. Ganz nebenbei Publisher wurden ja auch betroffen, wenn das zutreffend ist.
Ja. Also der Aufschrei ist nicht groß genug, das muss man ganz klar sagen, weil wir haben so viele Entwicklungen mit der Third-Party Anti-Cookie-Deprecation, die jetzt bei Google kommt, ob die jetzt im Laufe dieses Jahres kommt oder nächstes Jahr, das sei mal dahingestellt. Da geht für viele und gerade auf der Publisher-Seite ist das eine enorme Gefährdung. Wir sehen ganz, ganz stark, was es bedeutet, wenn du keine Daten zur Verfügung hast und blind einkaufst. Dass der Wert, mit dem eingekauft wird, also der Preis, der gezahlt wird, der liegt so brachial niedriger, dass das einfach, und das ist der Grund, warum das offene Internet in Gefahr ist. Weil wenn wir dahin kommen, dann ist Journalismus endgültig nicht mehr finanzierbar. Weil wir sprechen dann darüber, dass, ich würde behaupten, 30% Rückgang in den Spends, also in den Preisen, die gezahlt werden, absolut realistisch sind. Und das verkraftet das offene Internet nicht mehr. Mhm. Und insofern ein ganz, ganz wichtiger Faktor, der Aufschrei müsste viel lauter sein, an allen Ecken und Enden.
Vielleicht lass uns mal kurz ein bisschen technischer werden, ohne jetzt irgendwie zu nerdig zu werden. Aber wir müssen jetzt nicht wiederholen, dass irgendwie das Third-Party-Cookie irgendwie vermutlich ein Auslaufmodell ist, also ganz bestimmt ein Auslaufmodell ist. Und ihr habt, sagen wir mal, der Hoffnungsträger für das freie Internet, wenn ich es richtig verstehe, rein technisch, sind Identity-Lösungen, die zum Beispiel UID 2, also ohne jetzt in die einzelnen Standards reinzugehen. Führ uns mal kurz durch. Was bedeutet das überhaupt und wie sieht eure Lösung da aus? Aber wirklich praktisch für nicht auf Nerd-Level, sondern auf Allgemeinbildung.
Absolut, absolut. Genau. Also ich würde es gar nicht als Lösung bezeichnen, weil das ist kein Produkt, das kostet nichts. Wir machen das, weil wir der Meinung sind, dass der Markt es ganz dringend braucht und weil jemand vorangehen muss. Deshalb zahlt The Trade Desk die Party, um es mal vereinfacht zu sagen, ohne dass wir dahinter ein Geschäftsmodell sehen. Natürlich muss man fairerweise sagen, wir brauchen die IDs auch für unser Geschäftsmodell. Insofern sind sie wichtig für uns, aber das als solches ist kein Produkt. Deshalb sehen wir uns auch nicht im Wettbewerb zu irgendjemandem, sondern wir sind voll offen und arbeiten mit allen ID-Solutions da draußen im Markt zusammen, die bereit sind zu einer Zusammenarbeit. Wie funktioniert das? Das ist ganz einfach erklärt. Die EUID, das ist die europäische Variante der UID, die wir schon sehr erfolgreich in den USA etabliert haben als The Trade Desk, auch mit einer wirklich sehr, sehr guten Reichweite, ist eine auf das GDPR angepasste Version für Europa. Was ganz simpel erklärt passiert ist, es wird die E-Mail-Adresse des Nutzers genommen und die wird durch diverse Hashes und Salts gesetzt und dann kommt da nachher was bei raus, was nicht mehr die E-Mail-Adresse ist und was auch nicht mehr zurückführbar ist auf die E-Mail-Adresse. Und das passiert an allen Stellen im Netz. Wenn du dich irgendwo einloggst, passiert das, weil da ist diese E-Mail-Adresse von dir als Login sozusagen hinterlegt. Also kann in dem Moment der Publisher, bei dem du dich einloggst, also nehmen wir mal ein Bild Plus, ist jetzt nicht Teil der ID bisher, aber nichtsdestotrotz, in dem Moment, wo du dich einloggst bei Bild Plus, wird die gleiche EUID erzeugt. Und vielleicht haben wir vorher Daten unter dieser EUID gespeichert. Also in dem Moment, wo jetzt ein Werbeplatz auf Bild.de zum Beispiel zur Verfügung steht, geht ein sogenannter Request an unser System und auch an andere Systeme und da wird diese verschlüsselte E-Mail-Adresse mit übertragen. Wir haben diese E-Mail-Adresse, diese verschlüsselte Form davon vielleicht irgendwo anders vorher schon gesehen und haben dazu gespeichert, das ist jemand, der ist gerade interessiert an Autos. Also kommt eine VW-Werbung. Macht's das klar?
Ja, klar.
Also das ist das ganz simple Prinzip. Eine ganz wichtige Geschichte an den ID-Lösungen ist, und das ist eigentlich viel besser als das, was Cookie jemals war. Es ist absolut konsistent oder persistierend, würde man technisch sagen. Es ist etwas, was sich so nicht verändert, es sei denn, du benutzt eine andere E-Mail-Adresse, dann ist es gleich. Welche Vorteile hat das? Erstmal ist es nicht mehr nur auf einen Browser oder ein Device oder ein Medium beschränkt, sondern es ist überall, wo du diese E-Mail-Adresse verwendest, identisch. Das ist ein Riesenvorteil. Das ist aber mehr der Vorteil, der für uns als Anbieter oder als Business sozusagen in diesem Markt, also nicht für Trade Desk allein, sondern für Advertiser, Plattformen und Publisher gilt. Da hat der Nutzer auch nicht so wahnsinnig viel von. Für den Nutzer bieten die IDs aber auch einen absoluten Vorteil, weil sämtliche Zustimmung oder Ablehnung sind unter dieser verhashten E-Mail-Adresse gespeichert, unter der EUID. Das heißt, ich kann jederzeit auf die Plattform gehen. Ich kann mir genau ansehen, was über mich gespeichert wurde, wo ich Genehmigungen gegeben habe und kann das jederzeit anpassen. Das ist beim Cookie nicht möglich. Der Cookie, den löscht du. dann ist alles, was du mal an Opt-ins oder Opt-outs gegeben hast, wieder weg. Ja. Deshalb musst du auch ständig wieder auf Zustimmen klicken.
Ja, da wird einem relativ deutlich, wie primitiv eigentlich der Cookie oder war. Ich meine, das ist aus einer Zeit entstanden, in dem wir in Browser-Dimensionen gedacht haben und nicht in.
Ist für den Zweck, für den er nachher missbraucht wurde, ja auch überhaupt nicht geschaffen worden.
Ja, genau.
Wenn man es mal ganz genau
betrachtet. Ich weiß nicht, ob es Zahlen gibt, inwieweit so die zwei großen plattentektonischen Bewegungen, also zwischen Walled Garden und den anderen, also Walled Garden unabhängigen Identity-Lösungen irgendwie sich weiterentwickelt. Kennst du da Zahlen?
Nee, gar nicht.
Also ich würde ja die Daumen drücken, dass das also auch von der Anwenderseite, von der Konsensseite irgendwie deutlich, deutlich mehr Rückenwind kriegt. Ist aber vielleicht eine Frage der Wahrnehmung, in den letzten 5 Jahren wenig Dynamik mitgekriegt.
Wie siehst du das? Stimmt. Ich bin fest davon überzeugt, dass du die Dynamik in den nächsten Monaten sehen wirst. Ich darf es leider nicht offenlegen oder die Namen noch nicht nennen, aber die ersten Publisher in Deutschland sind in der Integration. Wir haben wirklich mehr als namhafte Publisher, die extrem wichtig sind, die unterschrieben haben und bei denen die Integration ansteht. Und wir sind mit vielen, würde ich mal sagen, auf der Zielgerade der Gespräche. Und insofern darf leider keinen rausnehmen, noch nicht, aber das wird sich sicherlich in den nächsten Monaten ändern und ich bin fest davon überzeugt, dass wir dieses Reichweitenproblem lösen werden. Also das ist trotzdem alles noch kein Selbstgänger, weil du hast natürlich eine Herausforderung, so ein Publisher muss ein Login haben und den haben viele eben nicht. Mhm. Insofern gibt es schon noch Herausforderungen zu lösen, muss man ganz klar sagen. Aber zumindest mit der EUID werden wir jetzt Fortschritt sehen. Da bin ich fest von überzeugt.
Okay.
Wir gehen jetzt erst an den Markt. Unser Go-to-Market hat letzte Woche begonnen. Insofern.
Krass, wie lange das im Grunde, also jetzt ist nicht euch vorzuwerfen, aber ich finde es erstaunlich, wie lange das gedauert hat. Nicht mein Problem an der Stelle.
Manchmal muss der Schmerz halt so groß werden oder der Leidensdruck. Und jetzt ist es langsam nicht mehr 5 vor 12, sondern eher 5 Sekunden vor 12.
Du musst das so jetzt nicht sagen, aber aus meiner Sicht ist auch das Verhalten der Publisher ja überhaupt nicht nachvollziehbar. Also ich meine, du hast ja letztes Mal bei einem der sehr, sehr großen Publisher gearbeitet, die zwar Selbstbewusstsein nach außen haben, aber technologische Lösungen, was ID-Sachen angeht, irgendwie noch nicht so richtig nach vorne gespielt haben. Und vor allen Dingen, das hat ja einen richtig monetären Einschlag. Aber das machen die Kolleginnen und Kollegen ja immer wieder in allen möglichen Themen, dass das so ein bisschen wie Ritter der Kokosnuss gegen die Wolke an. Aber
das mag schon
später.
Man muss auch sagen, es ist kein einfaches Thema. Ich glaube, wir haben ja mal vor einigen Jahren Verimi und die NetID gehabt. Die NetID gibt's, die wird auch Teil unserer EUID sein.
Ja.
Insofern, das ist das, was wir sind komplett offen an der Stelle und wir kooperieren da sehr eng. Verimi hätte gut werden können. Damals war die Bahn eigentlich mit der Navigator-App, da ist eine unglaubliche Anzahl von Logins, die da entstehen. Ja. Die ist kurz vorher abgesprungen, glaube ich, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Und das hat gestern noch jemand so gesagt. Du brauchst eine Killer-App da drin. Das ist das Entscheidende für diese Login-Geschichte. Die
hohe Matching-Quote.
Ja. Genau. Also nicht so unbedingt für eine ID-Geschichte, aber du brauchst es für so Single-Sign-On-Ansätze. Und die sind es ja gewesen. Also muss auch sagen, das ist halt nicht ganz trivial. Du musst sehr viele Attention da drauflegen. Und der Wille war vielleicht in letzter Konsequenz dann auch nicht da.
Ja, okay. Ich drücke euch die Daumen, dass da jetzt was passiert. Lass uns kurz nochmal in die unterschiedlichen, sagen wir mal gerade so in die Mediagattungen gehen, die entweder neu sind oder die erstmal so langsam digitalisiert sind. Ich meine so alles, was so TV, Connected TV, Bewegtbild ist, aber auch Retail Media. Wollte man mal anfangen mit TV, also mit Bewegtbild oder mit Retail Media? Fangen wir mal mit TV an. Oder hast du eine andere Präferenz?
Nee, ich bin offen.
Also TV. Ich hatte jetzt gerade vor kurzem ein Gespräch mit den zwei Kollegen aus der RTL und 7-1 Welt, also die zwei größten privatwirtschaftlichen Vermarkter, die praktisch jetzt müsste ich wissen, welche Folge das war. Ich glaube, die 177. Die ihre Ad Alliance, das ist auch schon wieder ein Markenbegriff, also die ihre Allianz im Technologiebereich für TV-Vermarktung irgendwie dargestellt haben. Wie siehst du das? Ist das ein weiterer, entsteht da jetzt ein deutscher Bewegtbild World Garden?
Das hoffe ich ganz stark nicht. Also tatsächlich ist das ja ein bisschen World Garden haben sie, weil sie zumindest das sogenannte ATV, also das Addressable TV, das ist der Teil des Linearfernsehens, der aber programmatisch bestückt werden kann mit Werbung, der ist für uns zum Beispiel leider in Deutschland verschlossen. Mhm. Es gibt nachvollziehbare Gründe, warum sie das so machen, aber das ist ja eine Form von Walled Garden sozusagen. Ich hoffe, dass es nicht mehr wird. Ich glaube aber eigentlich nicht. Also wir haben eine enge Partnerschaft in dem Bereich. Wir arbeiten da sehr eng zusammen. Und wenn man sich mal anschaut, was macht ein Walled Garden aus, dann muss man sich auch fragen, ist das überhaupt ein Walled Garden? Also egal, wie hoch sie die Mauern da ziehen, ein Walled Garden existiert nicht nur deshalb, weil, wie ich vorhin am Anfang erklärt habe, ich keinen Zugang und von außen sozusagen bieten kann auf das Inventar, sondern die Grundlage für jeden Walled Garden, der erfolgreich existiert, ist ein USP, der so nachhaltig ist, dass die eigentlich sagen können, der Rest der Welt ist mir egal, weil ich kann das so erfolgreich machen und ich kann diktieren, was ich anbiete und was ich auch nicht anbiete. Ja, und Advertiser, nimm es oder lass es.
Genau, einen liquiden Markt zwischen den Mauern auf Angebot und Nachfrage. Ne?
Ja, und, genau. Und sind wir im deutschen CTV und ATV oder Linear-TV-Segment noch in einer Konstellation, wo man sagen kann, das ist so marktbeherrschend, dass ich die Regeln diktieren kann? Das muss man, glaube ich, einfach auch ein Stück weit hinterfragen. Und damit ist im Zweifelsfall die Definition für Walled Garden nicht erfüllt.
Okay, du setzt sehr stark auf CTV, habe ich so den Eindruck, ja. So in eurer Kommunikation. Ja. Wir haben gestern auf der D3Con einen schönen Case von Nissan gesehen. Ja. CTV hatte ja irgendwie in meiner Wahrnehmung immer so ein Reichweitenproblem. Ist da...
Das wird sich brachial ändern. Also nicht nur teilweise im offenen Internet. Amazon Prime ist in diesem Jahr mit Ad-Support-Modellen rausgegangen. Oder sagen wir mal so, bei Prime wirst du eigentlich gezwungen auf ein Ad-Modell. Es sei denn, du erklärst dich bereit, mehr zu zahlen. Aber das ist dann eine Choice, die du wahrnehmen musst. Erstmal bist du bekommst du Ads. Das ist eine Reichweite. Das ist unvorstellbar, was da an Reichweite entsteht. Vor allem in einer jungen Zielgruppe. Wir haben Netflix, die im Moment nur über Xander erreichbar sind, also über einen Wettbewerber von uns. Mhm. Das wird man sehen. Mein Gefühl ist, dass diese Exklusivität nicht aufrechterhalten bleiben wird. Und Netflix hat ja am Anfang nur sehr wenig Ad-Supported gemacht. Aber das ist so eine Diskussion, die du häufig siehst, ob nicht reine Subscription-Modelle auch so sein könnten. Und du siehst es jetzt, dass das nicht passiert, sondern du hast eine absolute Tendenz zu Ad-Supported-Modellen, weil die einfach sehen, dass das sich wesentlich besser monetarisieren lässt und dass, um hochwertigen Content zu finanzieren im TV-Bereich, reine Subscription nicht ausreicht. Also einigen sie sich jetzt auf diese gemischten Modelle. Ja. Und das wird jetzt überall kommen. Das heißt, ich meine, wir müssen uns alle ja nur, ich weiß, das ist wie so eine Hausfrauenmarktforschung, aber wen kennen wir und wie viel gucken wir alle inzwischen TV, das entweder von Amazon Prime, Netflix oder einem anderen der Streamer kommt. Also auch Join und RTL, gar keine Frage. Dann wissen wir alle, dass wir ganz viel CTV gucken.
Ja, und immer also mehr. Insbesondere, wenn es dann also auch mit Ad versorgt wird, weil die Streamer waren ja irgendwie...
Richtig, aber das kommt jetzt. Und das ist halt das verändert die Wettbewerbssituation in diesem Segment vollständig. Also erstmal wird CTV damit erwachsen und kriegt eine Reichweite, dass es mehr als ernst zu nehmen ist. Und zum Zweiten eine Bandbreite und eine Anzahl von Playern im Markt, wo keiner mehr wirklich marktbeherrschend ist. Das waren die vielleicht auch nie marktbeherrschend, aber es wird ein sehr viel ausgewogeneres Gleichgewicht zwischen den Anbietern im Markt geben. Und dann entsteht Wettbewerb. Und
aber du hast recht, also allein Amazon Prime Video spricht von einer Reichweite von 17, also knapp 17 Millionen Haushalten, nur in Deutschland. Das ist schon natürlich ein Gamechanger.
Absolut.
Super spannend. Auch spannend, vermutlich anders skalierbar, Retail Media, also die Mediagattung, von der wir wissen, dass sie eine der Gewinnerkategorien der letzten Jahre ist, sicherlich sehr stark auch durch die PPC-Modelle von den bereits zitierten Amazon-Kolleginnen und Kollegen. Ihr habt ja allein in Deutschland auch mehrere Kooperationen, also ich weiß, dass ihr gerade jetzt die Partnerschaft mit Rewe bekannt gegeben habt. Ihr seid schon länger mit Rossmann, mit der Schwarz-Lidl-Gruppe unterwegs. Ja. Was sind da so eure Ambitionen in diesem Markt?
Retail Media ist, ich weiß, das klingt ein bisschen pathetisch, ist für das Überleben des offenen Internets ein wichtiger Baustein. weil, also es hat verschiedene Faktoren, warum Retail Media so wichtig ist. Punkt eins, die Daten, die im Retail generiert werden, sind Kaufdaten, das heißt In-Market-Daten und damit hochrelevante und sehr wichtige Erkenntnisse, die für Werbetreibende hochgradig wirksam sind. Das ist Punkt eins. Aber das war schon immer so und das ist nichts Neues, was jetzt kommt. Der zweite Punkt ist, sie sind in der Regel an einen Kauf gebunden und damit an eine E-Mail-Adresse. Damit kann ich eine ID erzeugen, wie ich sie vorhin beschrieben habe, und kann diese Daten auch in einer Post-Cookie-Welt, wenn IDs vorhanden sind, vollständig verwenden. Das heißt, das gilt für viele andere Daten nicht mehr ohne weiteres. Also das normale Surfverhalten oder eine Erkenntnis aus einem Surfverhalten, die nicht mit einem Login einhergeht, kann ich nicht an so eine ID knüpfen. Das heißt, die Retail Media kann potenziell der Gewinner überhaupt sein dabei. Und es kommt eine dritte Komponente dazu und die ist hochgradig spannend. Das macht Walmart in den USA einfach brillant vor. Das ist die Messung. Mhm. Weil gerade für endemische Produkte, ob das ein Babypuder oder sonst was ist, ich kann anschließend sehen, welche Effekte ich im Abverkauf bei Rewe habe. Und das ist ein unheimlich wichtiger Punkt. Das ist im Moment, also ich muss jetzt korrigieren, das ist bei Rewe heute nicht möglich. Also das ist aber eine Perspektive. Walmart macht das in den USA vor. Und das ist etwas, was Retail Media so immens wichtig macht. Weil es eben einerseits in einer ID-Welt mit die wertvollsten Daten sind, die auch nach wie vor ungehindert verwendbar sind, und weil ich sogar noch endemisch feststellen kann, was hat das für einen Effekt im Regal. Und das ist einfach hochgradig wirksam, das Ganze.
Jetzt könnte ich sagen, aus einer Advertiser-Perspektive sind natürlich diese endemischen Umsätze immer damit so belastet, dass ich im Grunde die Kundenidentität in der Regel dann nicht sauber zurückgespielt kriege. Also das ist nicht eine klassische Kundengewinnung im D2C-Sinne eines Advertisers, sondern das ist mehr eine Absatzförderung, ein bisschen wie der Werbekostenzuschuss, das ist jetzt arg gemein.
Oh, das ist echt.
Naja, aber so ist es. Das war das Argument damals, ne? Ja. Oder es ist immer noch, so wird ein WKZ argumentiert. Ja. Und das ist Absatzförderung, aber keine Kundengewinnung. Ist okay, wenn der CPO nicht so hoch ist wie der CAC, dann ist ja erstmal alles in Ordnung. Amazon macht ja beides, ne? Die machen ja endemisch als auch non-endemic Themen. Ich habe mir gerade gestern sagen lassen, dass praktisch das Conversion-Tracking auf dem Bewegtbild noch nicht so, ich bringe jetzt wieder ins Bewegtbild rein, aber die Klammer Retail-Media, also Transaktionsdaten und supergranulare Targeting-Möglichkeiten, das ist ja das, was beide vereint. Ich habe das Gefühl, dass die Bereitschaft von Advertisern in Retail-Media zu investieren natürlich in der endemischen Kategorie ganz klar ist, also das macht ja Lust auf mehr. Ich sehe aber so bei den non-endemischen Themen, da sehe ich noch ein bisschen Zurückhaltung. Kann das aber nicht sagen, ob das jetzt irgendwie mein Panel of One ist oder wirklich ein Thema.
Zurückhaltung sehe ich in allen Kategorien noch im gewissen Maße. Also ich will das jetzt gar nicht, ob Zurückhaltung der richtige Begriff ist, weiß ich gar nicht. Aber
Vorsicht?
Es ist, glaube ich, einfach wie in allen Märkten, die neu entstehen, muss so ein Markt erstmal das adaptieren, er muss lernen, er muss ausprobieren und das braucht seine Zeit. Und deshalb ist es einfach, befinden wir uns in der ersten Phase. Mhm. Es ist nur wichtig, dass man diese erste Phase aktiv betreibt. Das ist eine Diskussion, die ich aus meiner Zeit von eMetric schon kenne. Es ist so ein bisschen Henne-Ei-Problem. Ist der Retailer derjenige, der wirklich best positioniert ist, in die Vermarktung von Daten zu gehen? Könnte man sicherlich hinterfragen. Er ist eigentlich in diesem Bereich nicht zu Hause, hat nicht die Zugänge und er will ja gar nicht, dass das nur einfach mit in die WKZ-Vermarktung reinwandert, sondern möchte ja einen echten Zusatzumsatz da generieren. Und auf der anderen Seite ist es The Trade Desk? Eigentlich nicht. Wir sind eine neutrale Plattform. Wir stellen den Raum zur Verfügung, wo der Advertiser es nutzen kann. Aber es muss eben jemand reingehen. Das heißt, wir sehen schon die Herausforderung, dass wir dieses Thema vorantreiben müssen. Mein persönlicher Commitment, das habe ich auch, ich habe gerade heute Morgen mit Rewe beim Frühstück gesessen, gesagt, ich finde dieses Thema grandios und wir werden das supporten, so gut wir können, aber das muss passieren. Das heißt, die Zurückhaltung, die du da beobachtest, die müssen wir mit der Zeit überwinden, klingt so bescheuert, aber ich glaube, das ist notwendig. Es wird seine Zeit brauchen. Es ist kein Hype. Das ist nicht, aus meiner Sicht ist Retail Media gekommen, um zu bleiben.
Also das glaube ich auch, ist eine Frage, wie groß es wird. Ich fand es ja so spektakulär, an der Kipppunkt bei Amazon. In dem Moment, wo Amazon mehr Werbeeinnahmen als Kosten durch Werbung, also in eigenem Interesse hatte. Ja. Das war in meiner, das ist ja schon ein paar Jahre her.
Ja, ja.
Ich glaube, das war sogar schon vor der Pandemie. Das war vor der Pandemie schon relativ
ausgewogen. Da war der Punkt.
Und das war der Moment, wo wir eine Diskussion mit Retailern geführt haben, wo wir gesagt haben, okay, das ist natürlich, wenn meine Marketingkostenquote als Plattform oder als E-Commercer auf einmal negativ wird. Also ich spektakulär. Aber natürlich mit Skalierungsgrenzen.
Absolut.
Deshalb erübt sich vermutlich die Frage, bei wem die Vorsicht, also auch viele E-Commerce, also Retailer, haben sich ja sehr, sehr lange schwer getan, überhaupt ihre technologischen Grundvoraussetzungen so aufzubohren, dass sie überhaupt in der Lage sind, Retail-Media durch zum Beispiel, also egal ob durch eigene Lösungen oder mit Partnerschaften wie euch überhaupt zu ermöglichen.
Aber da muss man sagen, das ist sehr viel weitergekommen. Also das ist nicht mehr die alte verkrustete Struktur. Da sitzen fitte Leute, die wissen, was sie tun und was zu tun ist, um das erfolgreich zu machen und die schon viele Schritte nach vorne denken. Also diese Beispiele, die Walmart ist da schon so ein bisschen auch ein Role Model in den USA, glaube ich, auch für den deutschen Markt im Übrigen. Mhm. Die hat allen gezeigt, was da möglich ist und was es aber auch an Konsequenz voraussetzt. Und die gehen den Weg alle ziemlich konsequent. Also ich bin froh, das zu sehen. Und zu deiner Frage nochmal, das Non-Endemic. In einer Welt, wo wir möglicherweise viele Daten nicht mehr nutzen können, wird Retail Media als mit einer ID verknüpfbare Daten auch noch für Non-Endemic Advertiser sehr viel wichtiger werden, weil es schon sehr viele Erkenntnisse daraus zu gewinnen sind. Nimm ein Familienauto. Bestimmte Produktkategorien, die gekauft werden, ich sage jetzt mal Windeln, um es mal ganz schön platt zu machen und das ein bisschen zu bedienen, da ist vielleicht das typische Familienauto relativ schnell ableitbar, auch aus deinem ansonstigen Konsumverhalten, was das für eine Non-Endemic bedeutet. Mhm. Und insofern, ich bin sicher, dass beide Gruppen da massiv von profitieren werden, aber wir brauchen halt ein bisschen Aufbauzeit, um das erfolgreich zu machen.
Ich glaube, ihr seid ja auch schon seit langem in Deutschland, also in der Dachregion, aber ich konnte es immer erkennen, wie viel auch Education-Leistung aus eurem Headquarter, gerade euer CEO ist ja Jeff Green, ist ja sehr, sehr vocal, würde man es sagen. Ja. Der kommuniziert sehr, sehr klar und sehr, sehr verständlich. Es muss ja auch viel Education geleistet werden. Du bist jetzt so in der Woche 6, hast vermutlich also auch schon intern, also auch extern, aber du führst jetzt vermutlich hast du jetzt so eine Roadshow hinter dir oder steckst gerade drin mit Advertisern, Publishern, weiß ich nicht, und auf jeden Fall auch Agenturen. Was waren denn so deine Learnings, wo noch am meisten Aufklärungsarbeit geleistet werden muss? Erste Frage. Und zweite, wo hast du denn die größten Überraschungen gelernt?
Die größten Überraschungen, also größter Lerneffekt, was tatsächlich für uns, aber ganz speziell für unsere Plattform gilt, das ist so ein bisschen, viele kennen das von Microsoft und Excel, beziehungsweise von Excel und Word, da gibt es irgendwie so eine Statistik, dass man nur 10% der Funktionen nutzt. Mhm. The Trade Desk ist so riesig und so mächtig geworden, dass wir tatsächlich feststellen, also das haben die Fragen bei Kunden von uns, während ich unterwegs war, tatsächlich häufiger erbracht, dass wir eine Herausforderung damit haben, diese Komplexität auch der Agentur oder dem Advertiser immer wieder nahe zu bringen und damit er die beste Lösung finden kann. Das ist eine Herausforderung, glaube ich, ist jetzt schon relativ spezifisch und eine Herausforderung für uns. Ich sag mal, es ist ein Luxusproblem, weil wir haben diese tollen Funktionen, aber wir müssen noch mehr dafür tun, dass sie auch überall verstanden oder genutzt werden. Das ist das. Eine Überraschung, was mich überrascht hat, war, ich habe die Support-Intensität nicht. Ich habe das ja vorhin schon mal erklärt, wie wir als eigentlich Sparringspartner für Agenturen und Advertiser in diesem Kampagnenplanungs- und Optimierungsprozess agieren. Das hatte ich so nicht erwartet. Aber es ist mir jetzt auch, sage ich, keine Überraschung mehr. Unser größter Wettbewerber im deutschen oder internationalen Markt, der auch zu einem Walled Garden gehört, hat in Deutschland meiner Kenntnis nach noch 3 Leute und wir haben über 100.
Und der Wettbewerber hat in Deutschland 3 Leute und aber 300 in Irland?
Möglicherweise. Aber man hat halt normalerweise nur noch einen Reseller-Vertrag, wenn man nicht, ich glaube, über 50 Millionen Media-Spend hat. Also das ist einfach etwas, was uns unique macht, was mich total freut. Trotzdem hat es mich überrascht und auch ein bisschen verwirrt, weil ich habe dieses Bild, das habe ich, war mir vorher nicht so klar. Ich wusste über die, um die technische Überlegenheit, das an vielen Stellen ja, aber dass gerade der Grad an Support, den wir leisten, eigentlich der Schlüssel ist.
Ja.
Das war mir vorher nicht bekannt und oder nicht so bewusst. Und es ist toll, wir haben ein wahnsinnig fittes Team, das mich manchmal schon so ein bisschen fast, ich will nicht sagen ängstlich werden lässt, aber ich bin durchaus schon mal in ein Unternehmen gekommen und habe da angefangen und da bist du dann vielleicht nicht die hellste Leuchte auf dem Tisch, aber es gibt nicht so viele helle Leuchten. Da ist es dann relativ leicht zu glänzen. Mhm. Bei The Trade Desk hat man so viel fitte Menschen an Bord geholt, da leuchten alle Kerzen sehr hell.
Ja, sehr schön. Das ist fast ein schönes Schlusswort. Ich habe wahnsinnig viel gelernt. Ich wünsche dir persönlich, aber auch der Company und vor allen Dingen uns allen, dem freien Internet, viel Erfolg.
Vielen Dank.
Auf dem ganzen Thema Identity. Es gibt ja wahnsinnig viel Baustellen und die Komplexität nimmt ja auch nicht ab. Sehr wahrscheinlich werden wir auch im nächsten Jahr noch was zu tun haben.
Davon gehe ich mal ganz fest aus. Und wenn wir kein Problem haben, erschaffen wir uns definitiv ein neues. Davon kannst du ganz fest ausgehen.
Sehr gut. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Viel Erfolg.
Vielen Dank dir.
Bis ganz bald.
Super, danke.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.